Heute Nachmittag möchte ich etwas abweichen von der üblichen Weise, die ich hier gebrauchte, um den Text auszulegen. Und zwar Fortsetzung machen mit dem, was ich am Schluss machte. Einfach den Text lesen und einige Bemerkungen dazu machen an wesentlichen Stellen. So der Herr will, möchte ich noch in Kapitel 3 hineinkommen. Vielleicht lasse ich einiges weg. Es wird also nicht so systematisch sein und das ist nicht notwendigerweise schlecht. Die Homilie, wie man das nennt, ist eine legitime Art der Verkündigung und dieser Art will ich mich jetzt bedienen. Wir kamen bis zu Vers 12 und können jetzt mit Vers 13 Fortsetzung machen. Auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und Unbeschnittenheit eures Fleisches, machte er lebend zusammen mit ihm, und zwar durch den Glauben. Sie waren tot, sie sind lebend. Damit, dass sie Christen wurden, hat Gott, oder damit sie Christen werden konnten, hat Gott auf übernatürliche Art und Weise eingegriffen in ihr Leben. Das Heil findet in einem gewissen Sinne statt an zwei Orten. Paulus spricht davon in 2. Korinther 5, wenn er von der Versöhnung spricht. Der eine Ort der Versöhnung ist das Kreuz, an welchem Gott die ganze Welt mit sich selbst versöhnt. Das ist ja das Heil, das Gott, für das er Vorkehrungen trifft und zur Verfügung stellt oder beziehungsweise anbietet. Aber die eigentliche Rettung findet dann statt im Leben eines Gläubigen. Und deshalb, sagt Paulus, ist er aufgetragen auszurufen, in seiner missionarischen Tätigkeit, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist der Ruf des Evangelisten, nicht der Ruf des Paulus an die korinthische Gemeinde. Er erzählt ihnen, was er als Missionar sagt, und zwar zusammenfassend. Diese Christen hatten also durch Gottes Eingreifen in ihrem Leben etwas erfahren, das empfinden wir nicht notwendigerweise. Als ich zum Glauben an Jesus Christus kam, war ich 12 Jahre alt. Und wenn man in einem Kreise lebt, wo Menschen immer wieder ihre Bekehrung erzählt haben, dann wachsen einige Erwartungen. Aber keines dieser Erwartungen stellte sich ein. Es war ganz nüchtern. Ich wusste, ich hatte gebetet. Ich wusste nicht, ob Gott mich erhört hatte. Daran konnte ich nichts feststellen oder davon. Und so ist das. Gebet ist nicht eine Zweibahnstraße, wie man das so haben will. Gebet ist nur ein Reden zu Gott, nicht sein Reden zu uns. Sein Reden zu uns ist fertig. Es ist im Wort Gottes. Das ist sein Reden. Und unser Beten ist Antworten darauf. Aber ob wir nun Gott erleben, empfindungsmäßig erleben werden, das ist eine nicht eine garantierte Angelegenheit. Keiner von uns kann das wirklich erwarten. Es liegt zwischen uns und dem Jenseits ein Schleier, den wir nicht durchdringen können. Oft möchten wir, dass er sich irgendwo bewegt, sodass wir feststellen können, ah, da ist Gott. Dann spricht man schon mal sehr leicht und sehr schnell. Da war wirklich die Gegenwart Gottes zu verspüren. Oder man betet sogar, lass uns deine Gegenwart verspüren. Solche Gebete kommen aus dem Bereich der Christenheit, wo man sehr viel von Erfahrung erwartet, so wie Anerfahrung erwartet. Wir sind stärker angesteckt an diesem Bereich, als wir manchmal meinen. Das ist eine schwere Prüfung für die Gemeinde Jesu, für uns. Ich habe mich manchmal schon gefragt, woran ist zu erkennen, dass ich Christ bin? Was für Bewegungen müsste ich in mir verspüren, um festzustellen, dass ich Christ bin? Es ist eine Glaubensangelegenheit. Früher oder später merkt man schon etwas an Veränderungen. Und die ersten Christen wissen, dass sie den Heiligen Geist haben. Und wenn wir etwas vom Heiligen Geist wissen, dann können wir auch etwas davon bezeugen. Aber nicht so, wie erfahrungsorientierte Christen es meinen. Ich habe jahrelang als junger Christ erwartet, dass Gott mich in meinem Empfinden führen würde. Und bat um die Führung Gottes. Und wenn ich so Impulse meinte zu verspüren, dann war das ein Geheiß Gottes, jetzt musst du das tun. Ich will nicht verneinen, dass es das gibt. Aber das dürfte doch eher die Ausnahme sein. Es gibt diese außergewöhnlichen Führungen. Und das sind schöne Geschichten, aber sie sind kein Beispiel für den Alltag. Selbst ein Kollege oder ein Freund von Martin Luther, der württembergische Reformator Johannes Brenz, erlebt etwas Ähnliches. Die Lutheraner, die sehr spärlich mit Erfahrungen umgehen, ist das eine interessante Geschichte. Ich habe sie mal erwähnt in Gegenwart eines lutherischen Theologen. Er war mein Student gewesen, ich konnte es mir leisten. Wäre es mein Lehrer gewesen, hatte ich vielleicht an zweimal gedacht. Aber inzwischen war er ein gediegener Theologe und ich sprach ihn hinterher an. Er sagte, er hätte keine Schwierigkeiten damit. Und ich war dankbar. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Vielleicht sind die Angaben auch geschichtlich, rein geschichtlich sehr spärlich. Vielleicht hat man sie etwas ausgemalt. Das weiß ich nicht. Aber es handelt sich um die Verfolgung der Protestanten durch auch von der katholischen Kirche eingesetzten spanischen Truppen, auch in Württemberg. Und die waren bis zu dem Ort gekommen, wo er sich aufhielt und suchten nach ihm. Und da war es ihm, als ob Gott ihn heiße, in den Oberteil des Ortes zu gehen. Also der Ort lag wohl gewissermaßen an einem gewissen Hang. Und er ist diesem Impuls gefolgt und ging dort. Und dann hieß es, hatte er so den Eindruck, er müsse in ein bestimmtes Haus hineingehen. Das tat er. Und zwar dort ganz oben im Mansardenbereich, in dem Mansardenbereich. Und dort hat er sich aufgehalten und niemand hat ihn dort gefunden. Er hat zwar gehört, wie man nach ihm suchte auf der Straße, und die Ortsbewohner wussten wohl auch nicht, wo er war. Und dort war er eine längere Zeit, vielleicht so 2 Wochen, ich weiß nicht genau wie lange. Und in dieser Zeit musste er natürlich versorgt werden. Auf irgendeinem Wege kam er wohl zu einem Laib Brot. Das hatte er also. Und jeden Tag kam eine Henne, ganz still, und legte ein Ei in seiner Gegenwart und blieb still, machte keinen Lärm und ging wieder davon. Und so hatte er da etwas zum Essen. Das geschah jeden Tag, bis er von der Straße aus die Bemerkung hörte, jetzt sind sie weg. Und die Henne kam auch nicht mehr. Und dann konnte er sich zeigen. Das war also eine ganz außergewöhnliche Führung. Die Charismatiker, die leben ja von solchen Erfahrungen, um sich in Form zu halten. Wir wollen das nicht verneinen, aber davon können wir nicht leben. Wir leben vom Wort. Jesus sagt in Matthäus 24, wenn es soweit ist, wie ich die Zeit beschreibe, die kommen soll, dann denkt daran, ich habe es euch gesagt. Was heißt das? Sie leben aus dem Gedächtnis dessen, was Jesus einmal gesagt hat. Keine neuen Offenbarungen. Die Schrift wird irgendwie wann einmal vollständig werden und dann leben sie von dem bereits Gesagten und nicht aus neuen Offenbarungen, auch nicht aus neuen Erlebnissen, in denen Gott sich jetzt unmittelbar ihnen zu spüren geben will. Auch euch, die ihr tot wart in Übertretung und Unbeschnittenheit eures Fleisches, machte er leben zusammen mit ihm. Das teilt Paulus ihnen mit. Und als ich mich bekehrte, dann lebte ich aus dem Wort. Das Wort gab mir die Heilsgewissheit. Und das Wort teilte mir mit, was dort geschehen war, hinter dem Hühnerstall, wo ich mich niedergekniet hatte. Aber dort hatte ich das nicht vernommen. Dort wusste ich nicht, was geschehen war oder ob etwas überhaupt geschehen war. Machte er lebend, neues Leben. Und dieses neue Leben macht sich dann bemerkbar. Und auch der Heilige Geist machte sich bei mir bemerkbar. Ich denke, es war 2 Tage später, oder einen Tag später, kam mein Onkel auf Besuch. Und dann fühlte ich einen Drang, ihm zu bezeugen, was bei mir geschehen war. Dieser Drang ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist am Werk ist. Er schenkte uns ja gnädiglich alle Übertretungen. Es gibt 2 Wörter für Vergebung im Kontext oder in der Sprache des Kontextes, in der griechischen Sprache. Das eine Wort bedeutet entlassen oder gehen lassen. Das deutsche Wort vergeben ist sehr gut, sehr geeignet. Also ich kann sagen, ich habe ein Buch vergeben, abgegeben, weitergegeben. Und in diesem Sinne kann man das Wort auch gebrauchen. Wenn die Missionare von Antiochien weiterziehen nach der Führung des Heiligen Geistes, dann heißt es, werden sie ausgesandt vom Heiligen Geist, übrigens nicht von der Gemeinde. Sie lassen sie ziehen, vergeben sie, nicht ihnen in diesem Fall. Sie geben sie weiter. Das mag vielleicht nicht das Wort da sein, das gebraucht wird, aber es ist eine ähnliche Bedeutung. Das andere Wort heißt in Gnade schenken oder vergeben. Und das gebraucht Paulus an einigen Stellen gern, auch hier im Kolosserbrief. Hier haben wir diesen Gedanken, er schenkt in Gnade oder vergibt aus Gnade alle Übertretungen. Das ist Rechtfertigung. Rechtfertigung und Vergebung sind nach dem Römerbrief eins und dasselbe, sind verschiedene Seiten der Rechtfertigung vielleicht, aber beziehen sich auf den Rechtfertigungsakt Gottes. Das heißt, uns oder wir werden wieder in einen richtigen Stand vor Gott gestellt in Bezug auf das Gesetz. Uns wird die Schuld genommen. Wir werden gerecht gesprochen, die Schuld wird uns vergeben. Das gegen uns lautende Schreiben mit seinen Bestimmungen, das uns entgegenstand, weil wir uns da zu Schulden hatten kommen lassen, hatte er ja ausgelöscht am Kreuz. Und er hat es aus der Mitte genommen, da er es ans Kreuz nagelte. Mit keinem Hammer, mit keinem Nägel. Damit, dass er sich heften ließ. Er ging ja freiwillig ans Kreuz. In diesem Sinne kann man sagen, er nagelte sich ans Kreuz, weil er freiwillig diesen Weg ging. Und mit ihm, 1. Petrus 2, trug er auch unsere Schuld mit sich ans Kreuz. Und dort wurde der Schuldbrief gelöscht. Und dort war die potenzielle Rechtfertigung, die Möglichkeit geschah dort, gerecht zu werden. Im Glauben an diesen Akt Jesu für uns wird es an uns gut geschrieben. Den Erstrangigen, Vers 15, den Erstrangigen, das wird manchmal als Herrscher oder Fürsten vielleicht übersetzt. Es ist ein ganz einfaches Wort und kann sehr vielseitig gebraucht werden. Und ich schreibe am liebsten einfach erstrangig. Wer immer irgendwo auf dem obersten Rang steht, auf irgendeiner sozialen Leiter, der wird oder ist unter die Herrschaft Jesu Christi gestellt. Das heißt, es ist niemand da, der mir Schuld zuweisen kann, vor Gott Schuld zuweisen kann. Niemand kann an Gottes Stelle mich schuldig sprechen, egal wer es ist, ob das ein kirchlicher Fürst ist, ein Pfarrer, ein Bruder, eine Schwester, ein Fremder, einer, der eine falsche Lehre vertritt, wo immer es Menschen gibt, die irgendetwas an Bedeutung haben wollen, die werden hier bedeutungslos. Den erstrangigen und Machtausübenden, in diesem Fall stehen auch die Geister dahinter, hatte er seinetwegen alles abgenommen. Dem Feind und allen seinen Mächten hat er alle ihre Waffen abgenommen. Und er hatte sie ausgezogen und stellte sie in Freimut öffentlich zur Schau. Solche Geister wurden nicht gesehen, aber solche Menschen wurden gesehen am Kreuz. Und die Geister, die sie gelenkt hatten, die lebten natürlich jenseits des Schleiers. Und dort geschah, was Paulus hier sagt. Sie wurden in aller Öffentlichkeit der geistlichen Welt zur Schau gestellt als ohnmächtig. Und jetzt ist dem Feind sein Königreich genommen, weil Jesus anstelle von allen seinen Untertanen gestorben ist. In diesem Sinne ist ihm potenziell seine Macht genommen. Er versucht sie noch auszuüben unter Menschen und er wird es verhindern, dass viele ihn nicht, Jesus, ihren Erlöser, nicht annehmen. Aber von Gottes Seite ist er überwunden worden. An ihm, das heißt am Kreuz, hat er über sie, über alle Mächte, triumphiert. Das Wort spricht von einer Sitte römischer Machthaber, die in den Krieg gegangen waren und erfolgreich zurückkamen und Gefangene öffentlich zur Schau stellten in einem Umzug. Diese feierten dann vielleicht noch mit Weihrauch und so weiter oder mit Aroma diesen Sieg. Die Gefangenen konnten dann an seinen Wagen gekettet sein und später hat man wohl einige von ihnen umgebracht. Jesus ist ein solcher, der Höchste, der triumphiert hat über den größten Feind und ihn gefangen geführt hat. Das hat kein Mensch gesehen. Am Kreuz hat man über Jesus gespottet. Aber es geht hier um das, was Gott ernst nimmt. Und vor der himmlischen Welt ist der Feind als ohnmächtig hingestellt worden, sodass keiner von uns jetzt sich von ihm hindern lassen muss, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das war die zweite Aufforderung in den Versen 6 bis 15. Lasst euch nicht zum Raub machen, aus keiner Richtung her, weder noch aus menschlichem Gedankengebilde her oder aus Tradition oder nach einer Lehre, irgendeine Verstellung der Botschaft Christi, denn Gott hat alle Mächte überwunden. Ich will jetzt nicht zu sprechen kommen über die möglichen Anschauungen der Kolosser, über die Struktur des Jenseits. Das mag so gewesen sein, mag vielleicht auch nicht so gewesen sein. Wir kommen mit Vers 18 zu einem letzten Teil, mit Vers 16, zwischen den Versen 16 oder in den Versen 16 und 23 warnt der Apostel vor falscher Abhängigkeit. Wenn der Feind überwunden ist und alle Schuld getragen ist, dann brauchen wir uns nicht mehr nach dem Gesetz auszurichten, das uns ja nur schuldig sprechen konnte. Wir leben in einem neuen Bereich. Was aber nicht heißt, und das ist wichtig, Die Tatsache, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern in einem neuen Bereich leben, in einer Himmelswelt und nicht in der elementaren Schöpfung, mit einem elementaren oder zusammen mit einem elementaren Gottesvolk. Israel ist das erste Volk Gottes, das im irdischen Rahmen seine Verheißungen und Vorschriften hat. Es lebt als ein irdisches Volk in irdischen Verhältnissen, also ist ein elementares, ein grundsätzliches Volk in einer elementarischen Schöpfung. Die Tatsache, dass wir nun nicht mehr dorthin gehören, sondern in eine geistliche Welt, in eine zweite Schöpfung, heißt nicht, dass wir nun eine ganz andere Gesetzgebung oder Ordnung hätten im Bereich des Königreiches Gottes oder der Gemeinde. Wenn Paulus sagt, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, heißt das nicht, dass wir ohne Gesetz sind, ohne Vorschrift, ohne Grenzen. Einmal leben wir noch in dieser Welt und wir haben noch Anteil an dem Elementaren und wir brauchen diese Einschränkungen, diese Schranken. Zum anderen leben wir unter demselben Gott, der Gott des ersten Volkes Gottes war, der Gott der Schöpfung ist. Und dieser Gott denkt heute nicht anders, als er damals dachte. Wenn er zum Volk Israel sagt, ihr sollt nicht morden, dann denkt er immer noch so. Wir haben in Deutschland jahrelang gewohnt und dann zogen wir in die Schweiz. Die Schweiz war ein anderes Land mit einer anderen Regierung. Aber die Gesetzgebung war nicht in allem anders als in Deutschland. Ich war im Vorstand, im Gremium der Akademie und wir hatten einige Jahre hatten wir einen deutschen Juristen in diesem Gremium und manchmal hatten wir also gesetzliche Fragen zu besprechen und dann sagte dieser Bruder, es wird in der Schweiz wohl nicht anders sein. Er konnte von seiner Erfahrung her sprechen, er war ein sehr gelehrter Jurist, kannte sich sehr gut aus und wusste aus seiner Erfahrung, dass gewisse Dinge grenzübergreifend vorhanden sind. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes. Es gibt einige gemeinsame Vorschriften. Nachdem wir zum Glauben gekommen sind, tun wir einiges, das wir vorhin taten, weil Gott es will. Und einiges tun wir nicht, weil Gott es nicht will. Das war früher so, das bleibt so. Das ändert sich nicht mit der Bekehrung. Die Ehe ist immer noch da so und sie ist rein zu halten. Ehebruch ist nach wie vor Sünde. Geschlechtsverkehr vor der Heirat ist nach wie vor Sünde. Sich zu verletzen am Besitz eines anderen ist nach wie vor Sünde, verboten. Wir kommen aber manchmal in Schwierigkeiten. Wir sehen jetzt im Einzelnen die Verhaltensweisen eines Christen aus. Und da stoßen wir schon einmal an Grenzen und wir merken, dass die Gemeinde Jesu von jeher gerungen hat mit dieser Spannung zwischen Gesetz und Gnade, Gesetz und Evangelium. Da werden wir wohl im Ringen bleiben. Und von Kreis zu Kreis wird selbst der Konsens, wenn man sich nach der Schrift ausrichten will, wird sogar der Konsens, das heißt die Übereinstimmung, wohl etwas anders aussehen. Der eine Kreis kommt zu diesem Schluss, Christen verhalten sich so und im nächsten Kreis hat man auch die Schrift studiert und kommt zu einem anderen Schluss. Das gehört zu unserem Unvollkommensein. Wie jetzt die Christen aus diesen Kreisen zusammen fertig werden, das ist dann wiederum eine Frage. Da gilt es, Geduld miteinander zu haben. Einige dieser Fragen bespricht Paulus im Römerbrief, im letzten Teil, wo es um das Praktische geht, speziell Kapitel 14. Ähnlich tut er es in anderen Texten. Grundsätzlich leben wir aus der Gnade. Aber die Gnade, sagt Paulus, lehrt uns, so zu leben, dass wir nicht mehr gesetzwidrig handeln. Also irgendwie spielt das Gesetz doch noch eine Rolle. Das Wort Gottes Alten Testamentes. Und das lassen wir manchmal aus dem Auge. Wir vergessen, dass nicht mehr unter dem Gesetz zu sein nicht heißt, ohne Gesetz zu sein, ohne Schranke zu sein. Es ist uns nicht freigestellt, unseren Lebensstil zu wählen. Es ist uns nicht freigestellt, wie wir singen, wie wir uns kleiden, wie wir arbeiten, wie wir an den Tisch gehen. Das ist nicht individuell freigestellt. Das steht im Wort Gottes. Und wir haben uns dem Wort Gottes zu unterstellen, es ernst zu nehmen und immer wieder zu fragen, wie kann ich dem Herrn wohlgefällig sein in allen diesen Fragen? Der Apostel sagt, ob ihr esst oder trinkt. Das sind zwei Vorgänge am Tisch. Aber ob ihr dies tut oder das oder was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Jetzt sind wir verpflichtet herauszubekommen, was Gott verherrlicht, wenn ich etwas in den Mund tue. Nicht wahr? Das vergessen wir manchmal. Aber das ist genauso gesetzt, als dass ich meinen Bruder lieben soll oder Zeugnis sein soll in der Welt. Das ist genauso vorschrift. Es ist uns nicht unserem Belieben, es ist nicht unserem Belieben freigestellt, wie wir das tun. Angesichts dieser Tatsache, dass wir immer noch unter Verordnungen sind, werden diese Verse verständlich. Sie ringen mit dieser Frage. Und im Lichte dieser Tatsachen haben diese Verse zu lesen. Es richte euch also nicht jemand in Sache Speise oder Trank oder in Bezug auf ein Fest oder ein Neumond, einen Neumond oder Sabbate, die alle Schatten sind der Dinge, die kommen sollten. Der Körper, das Eigentliche aber, ist Christi, es ist sein, das Evangelium. Wir merken also, was die Gesetzgebung Israels an einzelnen Stellen vorschrieb, um Menschen vorzubereiten auf das Evangelium, da fällt eine Menge weg. Das ist nicht mehr am Platz, weil diese Texte ihre Erfüllung erfahren haben. Sie sind Schatten, das heißt, sie hatten ihren Schatten im Voraus geworfen auf Christus hin. Vers 18, lasst niemanden wie ein Kampfrichter euch den Sieg aberkennen. Dies ist eine schwierige Stelle. Und der Übersetzer, das merke ich als Übersetzer, wenn ich gezwungen bin, einigen Formulierungen neu nachzugehen, ich merke, wie manche, auch Theologen, Ausleger und die Übersetzer sollten zu diesen gehören. Sie sollten nicht nur sprachkundig sein, sondern auch textkundig. Ich merke, wie sie nicht zu Ende geforscht haben, irgendwo stehen geblieben sind. Das ist der Fall in diesem Text. Es geht hier offenbar an dieser Stelle nicht um den Kampfpreis. Das heißt, wenn wir hier die Kampfarena vor Augen schildern, uns noch einmal vor Augen führen und an den Kampfrichter denken, war seine Aufgabe nicht nur einen Preis wegzugeben, sondern überhaupt mit Handbewegung zu zeigen, wer gewonnen hatte, wer gesiegt hatte. Also, ich bin davon weggekommen, hier Kampfpreis zu schreiben. Es geht um den Sieg überhaupt, grundsätzlich. Lasst niemand wie ein Kampfrichter euch den Sieg aberkennen. Das heißt, die Irrlehre kommt und sagt, auf diesem Wege kommst du zu Gott eines Tages. und so würde man auf einen falschen Weg geraten und nicht das Ziel erreichen. Und der Apostel sagt, es gibt nur einen Weg der Versöhnung mit Gott, und dieser Weg ist über Jesus Christus. Und sobald unsere Augen von ihm weggezogen werden, kommen wir unter die Autorität eines Falschen, eines anderen, der dann meint, so nicht, so geht es nicht. Und es gibt viele, selbst in christlichen Kreisen, in evangelikalen Kreisen, die uns schuldig sprechen und sagen, so kommt ihr nicht in den Himmel. Lasst niemanden wie ein Kampfrichter euch den Sieg aberkennen, der einen selbstgewählten Weg geht. Manchmal spricht man, er hat gesponnen.
Genau das ist, was Irrlehrer tun. Sie wählen ihre eigene Theologie, sie spinnen sie zurecht, denken sie sich zurecht. Das kann ich aus nächster Erfahrung sagen, weil meine Frau und ich es mit jemandem zu tun haben, der dieses gern macht. Der spinnt sich allerlei zurecht, immer wieder gibt es Gespräche. Da muss der Heilige Geist das Auge auftun, der einen selbstgewählten Weg geht. In einem, und jetzt kommt ein interessantes Wort, das muss man mit mehreren deutschen Wörtern übersetzen, in einem sich unten halten. Es gibt Leute, die sind offensichtlich demütig. Das merkt man ihnen. Aber nicht wirklich, sondern man merkt, sie halten sich unter, aber man merkt, sie halten ziemlich viel von sich. Sie wollen nur den Eindruck erwecken, sie wären demütig. Paulus kann auch davon sprechen. In einem sich unten halten. Sie tun, als ob sie sehr zurückhaltend wären. Man erzählt die Geschichte von einem Bruder in pietistischen Kreisen, wohl in der freudenbergischen Gegend, im Siegerland. Freudenberg ist das, ja? Ja. Mit dem war es, das waren wohl zwei Brüder, ja, die kamen nicht miteinander aus, war sehr schwierig. Und dann riet wohl einer, die sollten sich unten auf dem untersten Weg treffen. Sie sollten beide bereit sein, den untersten Weg zu gehen. Worauf einer sagte, der sie gut kannte, ich befürchte, dass auch auf dem untersten Weg sie aneinander geraten werden. So schwierig schien ihm die Angelegenheit. Man kann sich unten halten und auch dort sehr viel von sich halten, zu viel. Die Schrift sagt, nur durch Hochmut entsteht Streit. Nur durch Hochmut. Das ist auf einen Nenner gebracht. Und das ist sehr wertvoll, sich das zu merken. Wo immer Streit ist und ich bin daran mitschuldig, da muss ich mir sagen lassen, hier war es mein Hochmut, der mich daran beteiligen ließ. Ja? Es ist Hochmut, der dazu führt. Es muss also eine echte Demut sein, und die kann nur der Herr schenken. Einer meiner Professoren sagte, Demut heißt nach Hause kommen, dort wo wir hingehören. Oder anders ausgedrückt, in den Rahmen. Unser Selbstimage ist über den Rahmen geraten, ja, und wir müssen nach Hause kommen in den Rahmen des Selbstimage. Und das Zweite, das er hier bei Ihnen anklagt, ist eine Frömmigkeitserweisung. Auch dies ist schwer zu übersetzen. Man spricht manchmal von einer Anbetung, aber das ist wohl unwahrscheinlich. Es scheint sich hier zu handeln an einem Willen, an einem Vorhaben, etwas über Engel und ihre Lebensweise zu wissen und es ihnen gleich tun zu wollen. Man will so leben wie Engel.
Haben Sie schon einmal von einer Engelsehe gehört? Kennen Sie das? Vielleicht nicht alle. Oder Geschwisterehe. Das sind Ausdrücke für eine Ehe, die ohne Geschlechtsverbindung geführt wird. Ich habe ein solches Ehepaar gekannt, fromme Leute. Aber sie hatten sich gesagt, vor ihrer Eheschließung, nicht zu dem Zweck. Wir leben miteinander, aber ohne diesen Aspekt, der zur Ehe gehört. Und dann spricht man schon einmal von Engelsehe. Das ist eine Irrlehre, eine irrige Auffassung. Nach der Schrift gehört das zur Ehe. Und wer nicht bereit ist, seine Schuldigkeit zu tun, die Schrift kann hier von einer Schuldigkeit sprechen, denn jeder von uns schuldet es dem anderen, Freude zu ihm, Freude zu machen. Wer das nicht tun will, der macht sich schuldig. Also, es gibt verschiedene Auffassungen über die Engelswelt. Es gibt Bücher über die Engel. Und manche von diesen Büchern gehen wirklich über die Schrift hinaus. Sie bleiben nicht bei der Schrift stehen. Und wenn man dann um Rat gefragt wird, dann muss man sagen, also das geht zu weit. Das können wir nicht auf den Tisch legen. Aus gewissen Kreisen kommen da sehr fantasiereiche Erzählungen. Gerade kürzlich ging es um einen Autor, einen christlichen Autor in den Vereinigten Staaten, der viel geschrieben hat und wollte Christen helfen, mit dem Okkulten fertig zu werden. Dann, das sind Erzählungen, die nun zeigen, wie der Feind vorgeht. Er will wissen, wie der Feind vorgeht und wie man da als Christ siegreich vorgehen kann. Das ist dann so ein Roman. Nun, oder geht es zu weit, denke ich. Wie weiß er, dass der Feind so arbeitet? Oder dieses ganze Gerede von, wie sagt man das in Deutsch? Gebietsweise,
wo man territoriale Dämonen.
Ja, territoriale Gebietsdämonen, wo die ein ganzes Gebiet, wie bitte?
Nochmal das Wort, bitte.
Territorial, aber das ist nicht Deutsch. territoriale Dämonen, das heißt Dämonen, die ein ganzes Territorium oder Gebiet beherrschen sollen. Und nach dem Beispiel von Daniel 10 meint man dann hier kämpfen zu müssen. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Umzug hält und Siegesbanner da demonstrativ in die Höhe hält, dann kann der Feind durch Gebet und solche Demonstrationen gebannt werden und dann werden ganze Städte freigesprochen und dann kann man leichter evangelisieren. Das ist Fantasie. Dieser Vers deutet das nur an, aber er spricht ja ein Gebiet an, das auch in unseren Tagen vorhanden ist. Vielleicht nicht gerade in dieser besonderen Form, aber Paulus schildert auch nicht genau die Form, in der das vorgekommen ist. Deshalb ist es auch so schwer zu übersetzen. Einer Frömmigkeitserweisung der Engel, wohl im Sinne von vermeintem engelähnlichen Frömmigkeitswesen, der sich vergebens in Dinge begibt, die er nicht gesehen hat. Das bedenken wir. Das Jenseits sieht niemand. Hüten wollen wir uns vor dem christlichen Hellsehen. Es gibt diesen. Vielleicht kann man das so weiße Magie nennen, sagen. Auf jeden Fall müssen wir vorsichtig sein, dass etwas, das als christlich gilt, über die Schrift hinaus, wenn es über die Schrift hinausgeht, müssen wir vorsichtig sein und es von ihm lassen. In Dinge begibt, die er nicht gesehen hat, der aufgeblasen ist von dem Denksinn seines Fleisches, seines menschlichen Wesens. Er hat es sich so gedacht und ist aufgeblasen. Dunst ist nichts dahinter. Der sich nicht hält an das Haupt. Das ist die Grundaussage in diesem Text. Jemand, der sich nicht an Jesus hält, und zwar an Jesus als Haupt, weil Jesus der König ist, der Hirte, das Haupt seiner Gemeinde. Und er regiert und von ihm lebt die Gemeinde, der Leib. Wir haben uns also an ihn zu halten und an seine Offenbarung, die er gegeben hat, von dem aus der ganze Leib ein Wachstum erfährt. Jesus fördert das Wachstum des Leibes, von dem aus der ganze Leib durch die Verbindungsstellen, die sind jetzt hier. Wir sind uns begegnet. Eine andere Konstellation war unter dem Baum, eine andere dort weiter, wo die Autos waren. Wenn wir uns auseinandergehen, gibt es wieder eine andere Zusammensetzung. Das sind alles Begegnungen, Verbindungsstellen, wie Gelenke in unserem Körper. Ein Gelenk ist der Ort, wo zwei Glieder sich treffen. Und da ist ein Miteinander, ein Verwobensein, ein Verzahntsein, ein zusammen wie gekettet gleichsam. Und dort, wo wir einander begegnen, das ist nicht immer gleich, beim Körper bleibt das so, aber nicht in der Gemeinde Jesu, da ändert sich das schon mal. Und dort, wo wir einander begegnen, als Glieder am Leib Jesu, dort entsteht eine Brücke, eine Möglichkeit, dem anderen zum Segen zu sein. Wohin? In die Christusähnlichkeit. Vielleicht nur ein Satz, vielleicht ein langes Gespräch, vielleicht betet man zusammen, vielleicht ringt man um eine Bibelstelle. Die Begegnung kann länger oder kürzer sein. In diesen Tagen war sie etwas länger. Und wir haben Wort Gottes geteilt. Das ist verschieden. Aber dahin gehört so etwas in einem solchen Text. Durch die Verbindungsstellen und sehnen sich da reicht. Jeder reicht da. Der eine reicht dem anderen da und der reicht mir wiederum da. Nach seinem Maß und nach seiner Begabung, nachdem, wie es der Herr ihm geschenkt hat. Und zusammengeschlossen wird, mehr und mehr. Und so ein Wachstum erfährt, das Gottes ist. Von ihm ausgeht und zu ihm hingeht und von ihm beherrscht wird. Von ihm in begleitet wird. Es ist sein Wachstum, in dem wir uns befinden. Wenn ihr also zusammen mit Christus dem Elementaren der Welt starbt, übrigens bei dem Elementaren, das ist ein Wort, das bei Paulus immer wieder vorkommt, da denke man nicht an Geister. Ich denke, es gibt keinen Anlass dazu, wie einige Theologen es wählen, hier an Geister zu denken. Das ist einfach das Erste, das Grundsätzliche in der Welt Gottes. Und diesen sind wir gestorben. Paulus sagt, schreibt an die Galater, Galater 6, Vers 14, er will nicht rühmen, außer vom Kreuz Christi, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Er lebt noch in dieser Welt, aber sie kann ihn nicht mehr binden, in den Bann ziehen. Sie ist für ihn also hilflos geworden. Und er ist für sie hilflos geworden. Er lebt für die jenseitige Welt, für Jesus Christus. Wenn wir also, und dieses also bezieht sich jetzt auf den längeren Text, der bis zu Vers 19 vorangegangen ist, Paulus hat hier deutlich gemacht, dass wir zusammen mit Christus starben, besonders in den Versen 13 bis 15. Wenn wir also gestorben sind, zusammen mit Christus, durch den Glauben ist das unser Tod geworden, was lasst ihr euch Satzungen auferlegen? Merken wir? Satzungen sind für Menschen, die in dieser Welt leben. Warum? Weil wir in einer Welt leben, die mechanisch funktioniert. Deshalb, warum haben wir vorhin gegessen? Weil wir regelmäßig Hunger bekommen. Es ist eine gewisse Mechanik da in unserem Körper und diese entspricht der Mechanik der Natur. Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Die Welt ist wie eine Maschine, beherrscht von Gott in jeder Bewegung, aber dennoch ist sie eine Art Mechanik. Und wir gehören in diese Welt hinein. Aber was die geistliche Welt betrifft, da sind wir schon in eine andere Welt hinein verpflanzt worden. Mit dem Körper leben wir noch in dieser. Und das ist ein Problem, eine Spannung, die Schrift immer wieder bespricht. Der Petrus tut das, der Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Paulus tut es im zweiten Korintherbrief. Das heißt, die Spannung, die daher rührt, dass wir in zwei Welten leben. Mit dem Leib in einer Welt und mit dem Geist in einer anderen Welt. Epheser 2, wir sind versetzt worden ins Himmlische und leben zur Rechten Gottes. Aber mit dem Leib leben wir noch hier. Wie lebe ich hier? Das sind Fragen, mit denen Christen immer wieder ringen. Und Paulus schreibt hier etwas Grundsätzliches. Wir passen auf, die letzte Antwort ist hier nicht gegeben. Aber hier ist etwas grundsätzlich gesagt und von dort aus können wir weiterarbeiten. Wenn ihr also zusammen mit Christus, dem Elementaren der Welt, starbt, Vergangenheitsform, nicht gestorben seid, das ist Süddeutsch, ja, das heißt perfekt. Ihr kennt doch die Dialekte, ja? Wir sind jetzt im Dialektteil Deutschlands. Der beginnt oben am Main, ja? Im Hessischen hat man auch schon Dialekt, aber hier ist er stärker ausgeprägt. Ich habe einen württembergischen Freund, der besteht darauf, dass die Vergangenheitsform der Perfekt ist. Der kann nicht anders denken. Ja? Der ist dann zu Hause. Der Perfekt heißt, wir sind gestorben. Aber auch im Deutschen, vielleicht nicht so stark wie im Griechischen, aber auch im Deutschen schwingt hier ein Gedanke mit, und das möchte ich uns mitteilen, den wir im Griechischen haben. Wenn wir, das Griechische macht schon einen Unterschied zwischen Vergangenheit und vollendete Gegenwart. Vollendete Gegenwartsform sagt, etwas ist in der Vergangenheit geschehen, das bis in die Gegenwart seine Wirkung hat und Bedeutung hat. Und wenn es aber nicht perfekt ist, sondern Vergangenheitsform, dann ist es abgeschlossen, eine Tat. Und so haben wir es hier. Wir starben. Punkt. Und jetzt leben wir nicht für diese Welt. Wir schulden dieser Welt nichts. Wir leben in einer anderen Welt. Was lasst ihr euch wie in der Welt lebende, wie wenn ihr hier zu Hause wärt? Die Weltmenschen, mit denen wir zusammenkommen im Alltag, die sind ganz zu Hause und die sind angewiesen auf Versicherungen, was alles es da an Absicherungen gibt für das Leben in dieser Welt. Ja? Und wenn dieses Leben einmal zu Ende kommt, dann sind sie, wissen nicht mehr wohin. Und wenn es so aussieht, als ob jetzt das Weltende nahe ist, dann können sie schon mal aus dem Fenster springen. Das geschah in Basel, in der Nähe von Basel, als Sandro da in diesen Unfall hatte vor einigen Jahren. Paulus sagt, ihr lebt nicht in dieser Welt, ihr seid nicht abhängig. Euer Leben ist nicht hier von dir, ihr wurzelt nicht in dieser Welt. Und warum lasst ihr euch Satzungen und Regeln auferlegen? Braucht eine Gemeinde Regeln? Mehr als in der Bibel steht. Warum braucht sie denn Regeln? Wenn ich die Bibel habe, genügt das nicht? Und wenn ich wissen nicht, was wir tun sollen, können wir nicht beide die Bibel lesen? Es gibt Dinge, das lohnt sich, die auszuschreiben und zu sagen, so steht es in der Bibel. Wir glauben dieses, ja. Aber es kann sein, dass wir mal falsch geglaubt haben, wir müssen das korrigieren. Dann wird es schwieriger, wenn wir schon etwas zu Papier gebracht haben. Es ist leichter dann, sich zu korrigieren. Als ich in der Leitung der Basler Gemeinde war, in einer englischen Gemeinde, dann wollte man auch ein Glaubensbekenntnis haben. Ja. Statuten. Ich war dagegen. Ich wehre mich dagegen. Aber schließlich habe ich mich dazu ziehen lassen, reißen lassen, ein Glaubensbekenntnis aufzustellen, das wenigstens für die Verkündiger bindend war. Das haben wir dann auch getan. Wer verkündigen will, der möge sich oder möchte sich halten an diese
Bekenntnis setze. Wir glauben dieses und dieses und dieses. Man führt dann gern die Apostelgeschichte an, die vier Worte, die die Apostel da aufgestellt haben. Aber auch das war ja provisorisch für eine bestimmte Situation. Vorsicht mit diesen Satzungen. Die können sehr schnell zu einer Gesetzgebung werden. Und die Gemeinde bekommt den Eindruck, wenn ich das jetzt getan habe, dann bin ich ein gültiges Gemeindeglied. Ja? Wobei die Gemeinde nicht, das Neue Testament nicht einmal von Gemeindemitgliedern spricht. Ja? Jeder Christ gehört in der Gemeinde, zur Gemeinde. Aber das sind vielleicht Gedanken, die ein bisschen zu viel für einige sind, ich weiß nicht. Was lebt ihr oder was tut ihr, wie wenn ihr in dieser Welt leben würdet? Was lasst ihr euch wie in der Welt lebende Satzungen auferlegen? Doppelpunkt, Fragezeichen, Doppelpunkt. Paulus schreibt hier sehr konzentriert. Er gibt einige Beispiele solcher Verbote und diese Verbote münden in seine Worte, die sich anschließen. Fasse nicht, wir müssen uns jetzt das Objekt denken, das kommt bald. Fasse nicht ist nur ein Befehl, ein Verbot. Aber was man nicht fassen soll, das sagt Paulus gleich. Er zitiert hier vorübergehend, fasse nicht, koste nicht, berühre nicht. So spricht man in Kolosse, das heißt diese Irrlehrer, ja. Aber Paulus sagt, die Dinge, die man nicht fassen soll, die Dinge, die man nicht kosten soll, die Dinge, die man nicht berühren soll, das sind Dinge, die alle da sind, um im Verbrauch zu vergehen. Du darfst nicht von diesem Essfleisch, von diesem Fleisch essen, das ist auf dem Markt da gewesen, das war bei den Götzen, das war im Tempel gewesen. Warum? Warum Regeln machen? Das Fleisch wird vergehen, ob du das esst oder nicht. Ja. Tage, die Welt wird vergehen. Sonne und Mond werden vergehen, es wird keine Tage mehr geben. Paulus sagt, binde dich nicht für ewiges Heil an das Zeitliche, an das Nichtbleibende. Dinge, die alle da sind, um im Verbrauch zu vergehen. Gedankenstrich. Nach alles dieses ist nach Vorschriften und Lehren, die von Menschen sind. Immer wieder komme ich in ein Ringen mit Brüdern an Stellen, wo ich merke, sie gehen über die Schrift hinaus. Das habe ich auch unlängst erlebt wieder. Brüder, ihr geht über die Schrift hinaus. Das will man nicht wahrhaben. Aber das muss man so sagen. Vorschriften und Lehren, die von Menschen sind. Wir haben Vertrauen zu unseren Vätern und wir denken, sie waren christlich, bibelgläubig, evangelikal, bibeltreu und bauen auf ihre Treue und prüfen nicht noch einmal. Trotz dessen gingen sie über die Schrift hinaus an dieser Stelle an der oder nicht. Das muss immer wieder geprüft werden. Wie steht es denn wirklich geschrieben? Und wie steht es nicht geschrieben? Nach Vorschriften und Lehren, die von Menschen sind, welche einen Ruf von Weisheit haben, in willentlicher Frömmigkeitserweisung, man hat Gutes vor, ja, und einem sich unten halten, und Demut ist auch gut, und schonungsloser Behandlung des Leibes, das kann auch etwas Gutes sein. Aber wenn es in einem falschen Zeichen geschieht, ist es fleischlich. Sind aber nicht von irgendwelchem Wert. Wunderbar formuliert. Es hat keinen Wert. Das beeindruckt Gott nicht im geringsten. Dienen zur Befriedigung des Fleisches. Oh, wie zufrieden wird das Fleisch gestellt, wenn es nach Regeln geht. Lebt. Jetzt habe ich meine Bibel gelesen. Jetzt ist man ruhig. Jetzt habe ich gebetet, 15 Minuten. Jetzt ist man ruhig. Jetzt habe ich die Sünde bekannt. Ich wusste nicht, war nicht ruhig. Aber jetzt habe ich sie bekannt, jetzt bin ich ruhig. Ja. Man bleibt stehen. Das sind gute Dinge zu tun. Ja. Aber es kann vom Fleisch her geschehen und wir geben uns zufrieden und haben religiöse Übungen und leben davon. Viele, viele Christen leben von der Tätigkeit der Zusammenkunft und haben kaum Ahnung von einem persönlichen Wandel mit Jesus Christus. In solch einer evangelikalen Welt leben wir. Die Dynamik in diesen Kreisen ist die Zusammenkunft. Welcher Art auch. Sie kann ruhig sein, sie kann turbulent sein. Aber das ist der Motor. Und wenn diese nicht da sind, dann sind sie aufgeschmissen. Und im Alltag können sie ganz anders leben. Aber ihr Christsein lebt beziehen, das beziehen sie von daher. Der Kolosserbrief fragt uns, welche Beziehung hast du zu Jesus persönlich? Bist du imstande, unabhängig zu werden von Menschen, Ideen, von menschlichen Traditionen und nur von Christus her dein Leben zu beziehen? Wie das aussieht, das beschreibt er sehr schön in Kapitel 3. Ein Höhepunkt in Kapitel 3 ist Vers 17. Alles, was ihr tut, was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, das sind die zwei Bereiche unseres Dienstes. Petrus kann das auch so sagen. Wort und Tat. Tut alles im Namen des Herrn Jesus. Manchmal, wenn ich in eine Zusammenkunft komme, dann macht jemand den Anfang und sagt, ich begrüße Sie im Namen Jesu. Und ich frage mich, ob das wirklich wahr ist. Ich weiß nicht. Hat Jesus ihn gesandt, mich zu begrüßen in seinem Namen? Wissen Sie, was das heißt, im Namen Jesu zu handeln? Kann das sein? Auf der anderen Seite sollten wir uns Rechenschaft darüber geben, dass wir wirklich alles im Namen Jesu tun. Klavier spielen, aufstehen und beten, singen, in den Urlaub fahren. Heute fuhren zwei in Urlaub. Ich weiß nicht, ob Sie es im Namen Jesu tun. Ich möchte es hoffen. Wenn ihr Urlaub plant, tut ihr das im Namen Jesu. Seid ihr euch bewusst, dass der Herr Jesus euch in den Urlaub schickt? Ja? Im Namen Jesu heißt, wie im Namen einer Firma, im Namen einer Regierung zu handeln. Das ist im Auftrag. Ja? Oder wir bringen etwas im Namen Jesu, dem Vater, hin. Vater, ich komme im Namen Jesu. Das heißt, er hat mich geschickt. Was ich jetzt bete, ist, sein Wunsch an den Vater über mich, bringe ich das zum Vater. Das stimmt mit Kapitel 1 überein, Vers 9, wo Paulus, das Gebet des Paulus ist, dass wir erfüllt sind von der Erkenntnis seines Willens. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Und wenn es Wein ist, dann merkt man, das ganze Betragen ist davon bestimmt. Wenn das Herz von Zorn erfüllt ist, ist das Betragen entsprechend. Und wenn das Herz voll ist von der Erkenntnis des Willens Gottes, dann sind alle meine Bewegungen konform dem Willen Gottes. Das ist eine hohe Anforderung. Aber das ist möglich, wenn wir mit Christus gestorben sind, mit ihm auferstanden sind, mit aufgefahren sind gen Himmel, seinen Geist in uns haben und mit ihm leben. Es ist eine hohe Ebene geistlichen Lebens, auf die wir nicht in einer empfundenen Erfahrung hinaufgeschwungen werden plötzlich, sondern das ist ein Wachstum, dass wir immer mehr merken, was der Wille Gottes ist. Aus der Erfahrung, aber ganz besonders aus dem Wort Gottes, zusammen mit anderen erkennen, was der Wille des Herrn ist und alles in seinem Namen tun. Wenn hier auf der Erde etwas für Gott geschehen sein wird, dann wird er es getan haben, auch wenn er uns gebrauchte. Aber wir sind seine Werkzeuge. Das möchte der Herr schenken. Danke für die Gemeinschaft dieser Tage.